Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören das Wort Gottes auf 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Vor gut einem Jahr habe ich bei uns in der Gemeinde zum Thema Boas im Buch Ruth gepredigt, über das Thema, was einen rechten Mann ausmacht. Und im Anschluss an den Gottesdienst ist eine Frau gekommen und hat mir dann mich gefragt, ob ich in einem zeitlichen Abstand auch noch etwas zu den Frauen sagen darf oder etwas sagen könne, predige. Und das war dann die Predigt ein Jahr später aus 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7. Lassen Sie mich zwei Bemerkungen machen, bevor ich zur Auslegung des Textes gehe. Ich war vor einiger Zeit bei einem Theologen zu Hause und nach dem Beschnuppern, nach den ersten paar Minuten, beeilte er sich zu sagen, er sei kein Fundamentalist, worauf ich ihn fragte, was er denn unter einem Fundamentalisten verstehe. Und er sagte mir, er könne diesen Begriff sehr genau definieren. Er kennzeichnet sich daran, nämlich an der Frage, wie die Welt entstanden sei, der Frage der Homosexualität und der Frage der Unterordnung der Frau. Und mit diesem Text betrete ich sozusagen in frommen Kreisen einen Tabubereich und gleichzeitig beobachte ich etwas Zweites, nämlich die gesellschaftliche Sensibilität zum Thema der Identität des Mannes. Er ist verunsichert durch die Rollenvielfalt und sucht seinen Platz und, will man einigen neueren Publikationen glauben, bleibt er hinter den Frauen zurück. Ich bin froh, dass ich weder einen Tabubereich scheuen muss, noch mich auf der Seite dieser Unsicherheit wiederfinden muss, sondern dass ich Gottes Wort zu diesem Thema aufschlagen kann. Und es ist beileibe kein Randthema im Neuen Testament. Ich gehe wie folgt vor. Zuerst möchte ich gerne die Perspektive skizzieren, aus Petrus diesen Text oder diesen Abschnitt schrieb. Für ihn ist die Frage der Unterordnung der Frau bzw. des einsichtigen Wohnens der Männer bei ihren Frauen ein Testfall für den Pilgerstatus. Dann werde ich in drei Schritten den Abschnitt auslegen, in einem ersten Schritt an die Frauen gewandt, dass sie Profil gewinnen, nicht anhand ihrer Worte, sondern anhand ihres Lebensstils. Zweitens, ebenfalls an die Frauen gerichtet, eher auf das Innere zu achten, als das Äußere zu polieren. Und drittens, an die Männer gerichtet, in der Einsicht gegenüber ihren Frauen zu wachsen. Zunächst zur Perspektive dieses Textes. An wen schrieb Petrus? Wenn Sie Kapitel 1, Vers 1 aufschlagen, dann sehen Sie, dass Petrus, wie das damals üblich war, am Anfang den Absender bekannt gibt und auch die Adressaten. Das sind nämlich Fremdlinge in der Zerstreuung und dann zählt er 5 römische Provinzen auf. Man darf annehmen, dass Petrus an christliche Gemeinden in jenen 5 römischen Provinzen schrieb. Die Gemeindemitglieder waren wahrscheinlich gemischt jüdisch und nicht jüdisch und sie waren durch ihre Hinwendung zu Christus Fremdlinge geworden. Fremdlinge, den sie einen Identitätswechsel vollzogen hatten. Über was schreibt Petrus diesen Menschen, diesen Gemeinden in den 5 Provinzen? Er schreibt ihnen nach Kapitel 1, Vers 3 über die lebendige Hoffnung. Hoffnung ist ein Schlüsselwort des ersten Petrusbriefes. Welche Hoffnung denn? Die Hoffnung nach Kapitel 1, Vers 4 über das unvergängliche himmlische Erbe, das nach Kapitel 1, Vers 5 aufbewahrt ist durch Gottes Kraft für sie. Warum schreibt er ihnen über diese zukünftige Hoffnung und über das Erbe, das sie erwartet? In Kapitel 1, Vers 6 schreibt er, dass sie jetzt im Moment durch eine Zeit gingen, die hart für sie war, in denen sie mancherlei Anfechtungen, wie es dort steht, ausgesetzt wurden. Aber, er sagt, diese harte Etappe, diesen Widerstand, den ihr in Kauf nehmen müsst jetzt, hat ein Ziel, nämlich Kapitel 1, Vers 7, die Erprobung und Bewährung des Glaubens. Petrus geht es in diesem Brief darum, die Christen in ihrer Identität, in ihrer neuen Identität zu stärken. Und für die Widerwärtigkeiten, in Kapitel 4 spricht er vom Feuer der Verfolgung, durch die Vermittlung dieser hoffnungsvollen Perspektive zu stärken. So schreibt in Petrus in Kapitel 2, Vers 11 diese Menschen an, Kapitel 2, Vers 11, als Gäste und Fremdlinge. Und in der Anmerkung, in der Schlachterübersetzung steht ja auch, gemeint sind Menschen, die sich nur vorübergehend an einem Ort aufhalten und dort kein Bürgerrecht haben. Petrus schreibt sie als Gäste und temporäre Aufenthalte an und fordert sie auf, durch ihren Lebensstil ihr Herkunftsland eben zu bezeugen und diesem Herkunftsland Ehre zu machen. Was dies bedeutet, führt Petrus aus, indem er ihre Beziehungen, in denen sie standen, näher beschreibt, auf Kapitel 2, Vers 13. In Kapitel 2, Vers 13 spricht er zuerst von der Beziehung der Christen zur Obrigkeit. In Kapitel 2, Vers 18 spricht er zu den Knechten, oder Sklaven, die ihren Herren unterstellt waren. Und in Kapitel 3, Vers 1 bis 7 spricht er zu Männern und Frauen, also über die Ehe. Es ist ein ähnlicher Aufbau auszumachen und ich denke, man muss auch diesen Abschnitt im Zusammenhang lesen. Petrus sagt Folgendes. Er sagt zuerst, akzeptiert die bestehenden Verhältnisse, wie sie sind. Dreimal beginnt Petrus die Abschnitte Kapitel 2, Vers 13, Kapitel 2, Vers 18 und Kapitel 3, Vers 1 mit dem Wort unterordnen. Er sagt darüber hinaus, dass die Menschen auch Leid ertragen sollen, dass man ihnen ungerechterweise zufügt. Und dies nicht nur passiv zu ertragen, sondern aktiv Gutes zu tun. Auch dieses Wort, das Gutes tun, kommt dreimal vor, Kapitel 2, Vers 15, Kapitel 2, Vers 20 und auch in unserem Abschnitt, Kapitel 3, Vers 6, kommt dieses Wort vor. Warum sollten sie Leid ungerechterweise ertragen und sogar noch weitergehen, sich nicht einfach verkriechen, sondern aktiv Gutes tun, weil sie vor Gott lebten? Kapitel 2, Vers 13 steht ordentlich in Obrigkeit unter, um des Herrn willen. Und Kapitel 2, Vers 19 steht, dass sie die Sklaven Kränkungen ertragen, aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott. Petrus geht es also darum, dass er sagt, dass er genauer beschreibt, wie sie ihre Beziehungen aktiv gestalten sollten, als Himmelsbürger, als vorübergehende Aufenthalte, als Gäste. Und ich In meinen Worten wäre das so eine Art Testfall für den Pilgerstatus. Und in diesem Licht müssen wir auch diesen Abschnitt, Kapitel 3, Vers 1 bis 7, betrachten. Das wollen wir jetzt tun, in diesen drei Schritten. Erstes Prinzip ist, dass Petrus sagt, mit dem Lebensstil statt mit Worten zu überzeugen. Sie merken, am Anfang dieses Abschnittes kommt das Wort gleicherweise vor. Dass dieses Wort ordnet den Abschnitt in seiner Erörterung von Petrus, die er auf Kapitel 2, Vers 11 macht, ein. Ja, es steht, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass in der Theologie der letzten Jahre und Jahrzehnte eine große Bemühung war, das Wort unterordnen auf den Versorgungsaspekt des Mannes zu reduzieren und nicht hierarchisch zu deuten. Wenn ich den Text lese, es ist immer wichtig, den Text im Zusammenhang zu lesen und auch den Text genau anzuschauen, dann kann ich mit dem nicht, kann ich dem nicht beipflichten. Warum nicht? Das Wort unterordnen kommt in Kapitel 2, Vers 13 und dann in Kapitel 2, Vers 18 im Zusammenhang mit ihren Beziehungen zur Obrigkeit und der Sklaven-Herr-Beziehung vor. Und dort hat es ganz eindeutig einen hierarchischen Aspekt. Zweitens kommt das Wort nochmals vor in Kapitel 3, Vers 5 und 6, nämlich dort wird gesagt in einer Begründung, im Rückgriff auf das Alte Testament, dass die Frauen ihre Hoffnung auf Gott setzten, sich ihren Männern unterordneten. Und dann wird als Beispiel Sarah gebracht, die dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Diese beiden Aspekte lassen es nicht zu, aus meiner Sicht, dass man einfach den Aspekt der Unterordnung, die ganze Hierarchie rausnehmen kann. Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass wir nicht weitergehen als der biblische Text hier. Wenn Sie lesen, steht hier, die Frauen sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Petrus spricht hier zu Ehen und einer Familie. Und lassen Sie mich an dieser Stelle einen kurzen Exkurs machen. In meiner Keller steht ein Aktenschrank, ein großer Aktenschrank mit vielen verschiedenen Akten drin. Die sind alle sehr schön fein säuberlich angeschrieben. Und lass uns mal einen Moment unser eigenes Leben mit einem Aktenschrank vergleichen. Unser Leben gleicht auch einem Aktenschrank. Es gibt zahlreiche verschiedene Lebenskapitel da drin. Die einen sind eher zeitlich angeordnet, können zum Beispiel eine Akte ihres Lebens heißen Kindheit, eine andere Akte ihres Lebens Arbeit, eine dritte vielleicht Urlaub. Ich könnte mir aber vorstellen, dass einzelne Lebensakten bei Ihnen thematisch sind, thematischer Natur. Da steht vielleicht auf der einen Akte drauf Enttäuschungen, auf der anderen Akte Gemeinde. Bei einigen soll es sogar eine Lebensakte Gottesdienst und sogar eine Lebensakte Predigt geben. Und ich beobachte unter manchen Christen, auch bei mir selber, oft einen Denkfehler. Der Glaube ist für Sie im Vergleich gesprochen eine Akte innerhalb ihres Lebensaktenschrankes. Diese Akte kann man öffnen, man kann ein Kuvert oder einen Briefumschlag rausnehmen und da drin ist vielleicht ein Ticket zum Himmel. Und das kann man nach Belieben öffnen und auch wieder schließen und den Aktenschrank des Lebens wieder versorgen. Ich glaube, wir können diesen Abschnitt in 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7 nicht verstehen, solange wir den Glauben als Akte innerhalb unseres Lebensaktenschrankes ansehen, sondern wir brauchen eine Aktenschrankoptik. Der Glaube ist die Überschrift über unseren ganzen Aktenschrank. Und was Petrus hier macht, eröffnet hier den Aktenschrank und zieht die Akte Ehe heraus. Aber er ordnet diese Akte unseres Lebens neu ein. Er sortiert sie neu ein durch den Glauben und dass sie neu Gestalt gewinnt und vielleicht auch neu beschriftet werden können. Und dies bete ich auch jetzt, dass der Heilige Geist wirkt. Es geht also darum, dass sich die Frauen den eigenen Männern unterordnen. Hierzu ist sehr wichtig zu wissen, dass das wird oft zu wenig beachtet, dass es einerseits eine natürliche Ordnung von Gott gibt, die ein Mann und Frau geschaffen hat, 1. Mose 2, dass aber diese natürliche Ordnung durch den Sündenfall eine Ungleichheit verstärkt hat. Schlagen Sie mit mir kurz 1. Mose 3, Vers 16 auf. Gott sagte im Anschluss an die Rechenschaft, er hat den Menschen zur Rechenschaft gezogen, den Mann und die Frau, und zur Frau sagt er in Kapitel 3, Vers 16 im zweiten Teil, aus Folge dieser Sündenfalls, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Jemand hat gut gesagt, dass es hier etwas Doppeltes gibt. Etwas Doppeltes, was die Ungleichheit zwischen Mann und Frau durch den Sündenfall verstärkt. Der Mann, die Frau versucht den Mann zu manipulieren, hat jemand gut gesagt, und der Mann versucht die Frau zu dominieren. Und in dieser Spannung stehen wir. Also wir haben das aufeinander zu halten. Einerseits die Schöpfungsordnung Gottes und die Verstärkung durch den Sündenfall, die zwischen Männern und Frauen eben besteht. Was sagt denn Petrus hier in 1. Petrus 3, Vers 1? Er sagt nichts anderes, als dass er sagt den Frauen, und das ist gut zu beachten, dass sie das genau lesen, es gibt in jenen Gemeinden offenbar etliche Ehen, wo diese Fremdlingschaft sich noch viel mehr akzentuierte. Was heißt das? Es gab offenbar Frauen, die ungläubige Männer hatten. Das war die Ausgangslage, an die Petrus schrieb. Also eigentlich wurde das, was ich vorher beschrieben habe, dieses Fremdlingssein noch weiter ausgedehnt, nämlich, dass sich Frauen in ihrer eigenen Ehe als Fremdlinge fühlen mussten, weil ihre Männer sich dem Wort Gottes nicht unterordneten, sondern sich weigerten zu gehorchen. Petrus' Perspektive ist nicht, dass er das wahrnimmt und dass er gleichzeitig sagt, und das ist ja das Eindrückliche, das auch Unangenehme dieses Briefes, er sagt, sogar wenn eure Ausgangslage noch stärker oder schlimmer ist, nämlich in dieser Ehe selber sich auch eine große Differenz abzeichnet, selbst dann sollt ihr euch euren eigenen Männern unterordnen. Wunderbar ist es hier zu lesen, dass das nicht einfach ein Selbstzweck ist. Und das ist sehr schön, wie das Petrus hier formuliert. Er gibt den Zweck an, er sagt, es hat ein Ziel innerhalb dieser Ehen. Er sagt, das Ziel ist, dass die Männer gewonnen werden. Merken Sie, es heißt nicht, dass sie die Männer gewinnen aktiv, sondern es steht passiv, dass sie gewonnen werden. Der Zweck der Unterordnung und eines Lebensstils, eines unauffälligen Lebensstils ist Evangelisation in der eigenen Familie. Wie soll denn das passieren? Petrus beschreibt es. Er sagt sie, wenn sie sich durch ihren Wandel, das ist ein Schlüsselwort für Petrus, man kann sagen, durch ihren Lebensstil ohne Wort die Männer sich diesen Wandel ansehen. Wie soll denn das passieren? Wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen und wenn sie die Fußnote ansehen in der Schlachterübersetzung, dann denke ich, ist hier richtig ausgelegt in Gottesfurcht reinen Wandel. Es geht hier nicht um Furcht in erster Linie vor dem Mann, sondern es geht hier um Furcht vor Gott. Die erste Frage, die Petrus stellt, und ich stelle sie Ihnen heute auch, den Frauen, ist die Frage, erschlagen Sie den Mann mit Worten oder überzeugen Sie durch Ihr Leben? Das zweite Prinzip ist in Vers 3 und Vers 4 angegeben. Es geht darum, das Innere zu pflegen, anstatt das Äußere zu polieren. Petrus baut zwei Gegensätze auf. Der erste war in Vers 1 und 2 der Gegensatz zwischen Wort und Tat. Und in Vers 3 und 4 gibt es einen zweiten Gegensatz, nämlich zwischen äußerlich und innerlich, beziehungsweise vergänglich und unvergänglich. Petrus zählt hier drei Dinge auf. Schmuck, Haare und Kleidung. Wenn damaligen Empfänger das gehört haben, war für die das nicht außergewöhnlich ist. Es gab auch damals römische Dichter und Schreiber, den übermäßigen Schmuck sehr hart kritisierten. Was außerordentlich ist und was eben die Bibel abhebt von dem, das ist, dass Petrus eben nicht dabei stehen bleibt, etwas zu kritisieren, sondern er erklärt immer, was viel besser ist. Er geht weg vom Material sozusagen, Vers 3, und geht hin, Vers 4, zur Person. Er sagt nicht nur, was nicht der Fall sein sollte, sondern er sagt, was viel kostbarer ist, was unvergänglich ist. Wir haben hier das Wort auf Kapitel 1, Vers 4 wieder angetroffen. Und was kostbar ist, Vers 4. Nämlich ein sanfter und stiller Geist. Was heißt das genau, ein sanfter und stiller Geist? Es ist gar nicht so einfach, das in heutige Worte zu fassen. Es ist dasselbe Wort, was Jesus verwendet zu den Sanftmütigen in Matthäus 5, wo er sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, in ihr ist das Reich der Himmel. Ich würde es so zusammenfassen, sanft bedeutet demütig entschieden, eine kontrollierte Kraft zu haben. Es hat nicht diese Färbung, wie wir oft vermuten, dass sanft so das willenlos, widerstandslos, schwächlich in uns bezeichnet, sondern es geht um eine kontrollierte Kraft, es geht um eine demütige Entschiedenheit. Und es wird parallel gesetzt mit einem sanften und stillen Geist, was zum Beispiel auch verwendet wird von Paulus in 1. Timotheus 2, wenn es darum geht, wie die Christen leben sollen. Sie sollen ein stilles Leben führen. Hier geht es mehr darum, um unauffällig und effektiv zu sein. Ich glaube, man könnte es so zusammenfassen, dass den Frauen gesagt wird, ihr sollt ein unauffällig, auffälliges Leben führen, das vor Gott kostbar und sehr werthaltig ist. Das Wort, das er hier verwendet in Vers 4, kostbar, wird auch für Material verwendet, im Sinne von ganz viel Geld wert, sehr kostbar, vor Gott. Hier haben wir die Perspektive. Weil der Rückgriff in Vers 5 der erstaunt auf das Alte Testament von Petrus, er greift immer wieder auf das Alte Testament zurück. Wer den ersten Petrusbrief liest, wird das immer wieder merken. Es gibt immer wieder Rückgriffe auf das Alte Testament. Nebenbei bemerkt, ist es interessant, dass Petrus 2000 Jahre zurückgreift, um den Frauen ein Beispiel vorzuhalten. Wenn wir das heute machen, 2000 nach Christus, und sagen wir, dass wir uns richten nach 1. Petrus 3, dann sagt es, es ist ein Anachronismus. Das ist doch heute nicht mehr zeitgemäß. Ich war in der Tram und hatte die Bibel offen und auf diesen Text, und es gab eine Frau auf der gegenüberliegenden Seite der Tram, die sagte plötzlich zu mir, hey, ich habe was gelesen bei Ihnen. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, und sie rüsteten zu mir und sagte mir, das galt wohl früher, aber heute nicht mehr, oder? Und schon war ich lanciert in der Tram und sprach mit ihr über diesen Abschnitt, was da genau steht, und Petrus war es damals, für die es damals nicht ungewöhnlich, dass er noch 2000 Jahre zurückgriff und sagte, hätten wir auch sagen können damals, ja gut, Sarah, die hat 2000 Jahre früher gelebt, patriarchales System, an einem anderen Ort, in ganz anderen Umständen, Petrus macht verliert kein Wort, er geht nochmals 2000 Jahre zurück, um das zu begründen. Manchmal haben wir dann so das Gefühl, ja wieso bringt er Sarah, was ist denn eine perfekte Heilige, so scheint es ja. Und das ist ein wunderbares Zeugnis auch von Petrus über Sarah. Gleichzeitig haben wir 1. Mose 18 heute Morgen gelesen. Und dort, wo es steht in 1. Mose 18, Vers 12, dass Sarah ihn hernimmt, wissen Sie, was sie gemacht hat? Sie hat gelacht. Sie hat sich schwer getan. Sie hat sich schwer getan mit dem Weg Gottes, den er mit ihr in dieser Ehe führte. Wenn wir 1. Mose 16 zum Beispiel lesen, gewinne ich zumindest den Eindruck, dass sie phasenweise auch die Zügel in die eigenen Hand nehmen wollte und sagten, so, jetzt müssen wir etwas beschleunigen. Das kann ja wohl nicht sein. Und sie hat dann, wie es damals üblich war, eine Macht, ihre Macht ihrem Mann gegeben, also der Mann hat natürlich auch eingewilligt, und dann ist Ismael aus dieser Verbindung entstanden. Altes Testament sind keine perfekten Heiligen, es sind geheiligte Sünder. Die aufgezählt werden. Also auch in Sarahs Leben ist eine Spannung sichtbar. Und trotzdem bringt Petrus hier Sarah als Beispiel für die Unterordnung einer Frau unter ihrem Mann. ja, wie kann ich, wie kann ein Mann heute über diesen Abschnitt so predigen? Ich glaube, es geht nur in dieser Perspektive, die Petrus gibt in Vers 4 und Vers 5. Er sagt, vor Gott sehr kostbar ist. Und lesen wir auch Vers 5, die ihre Hoffnung auf Gott setzen. Wenn Sie mich fragen, warum ordnen sich viele Frauen ihren Männern heute nicht unter? Ich glaube, die Antwort ist, weil sie die Hoffnung auf sie selbst setzen. Wird hier kein Bild gezeichnet von einer farblos, willenlos unterdrückten Frau, sondern von einer gottesfürchtigen Frau, die durch ihre neue Identität ein unauffällig, auffälliges Leben führen kann. Wenn Sie mal das 6. Schluss lesen, ganz interessanter Schluss, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst, die keine Menschenfurcht hat, sondern Gottesfurcht, Vers 2, und sich nicht verkriecht, sondern aktiv ist durch Gutes tun. Ein wunderschönes Bild. Ich habe meine Frau gefragt, als ich mit ihr diesen Abschnitt diskutiert habe, wie siehst du denn das? Und sie sagte, ich habe kein Problem damit. Und ich bete für, ich weiß nicht, in welcher Situation sie stehen, ich darf in einer Beziehung stehen, wo ich meine Frau mir manches voraus hat und eben genau das praktiziert und mich oft auch überführt, weil ich eben ihren in Furcht keuschen Wandel sehe. Und Petrus sagt, auch wenn du nicht in einer solchen Situation bist, auch wenn sie in einer anderen Situation stehen, in einer schwierigen, vielleicht in einer entfremdeten Beziehung innerhalb der Ehe, weil glaubensmäßig nicht auf derselben Linie, sagt er sogar, dort kann die Perspektive vor Gott das Leben verändern. Und das ist die Hauptsache. Ja, Petrus spricht 6 Verse lang über die Frauen und nachher einen Vers über die Männer. Ihnen wird aufgefallen sein, ich habe keine Beispiele gemacht. Ich wage mich nicht, Beispiele zu machen für die Frauen. Ich möchte Ihnen aber empfehlen, dass Sie in Ihren Ehen diese Verse lesen diese Woche und auch ins Gespräch darüber kommen, über diese Fragen. Wo manipulieren Sie mit Worten, anstatt mit dem Leben zu überzeugen? Und wo wenden Sie für das Äußere mehr Kraft aus, als für das Innere? Ich möchte Ihnen das gerne auch überlassen, zum Gespräch und zur Diskussion und zum Nachdenken über Gottes Wort. Gleichermaßen schreibt er die Männer, drittes Prinzip, in Vers 7 an. Es geht immer noch um den genau gleichen Grundgedanken. Petrus schreibt Fremdlinge an, vorübergehende, temporäre Aufenthalte, die ihre Bestimmung, ihre Priorität nicht hier auf dieser Erde haben, sondern die auf ein Erbe vorausblicken und darum aus dieser Perspektive ein anderes Leben führen und sogar für dieses Leben bereit sind, Widerstand in Kauf zu nehmen. Was wird in den Männern gesagt? Sie werden mir sicher genau folgen, nachdem ich jetzt über die Frau gesprochen habe, was ich über die Männer sage. Hier kann ich etwas konkreter werden, dass sie sollen einsichtig mit ihrer Frau aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Einsichtig oder mit wachsender Einsicht. Sie haben mich gefragt, was heißt das genau, einsichtig bei meiner Frau zu wohnen? Ich hatte einen Vorgesetzten, der hat immer um die Zeit, wenn es Bonus gibt, ich weiß nicht, ob das hier verständlich ist, das Wort, wenn es ein zusätzliches Geld gesprochen wird am Anfang des Jahres, hat er immer ein Heft auf dem Tisch über neue Autos und neue Felgen. Das lag immer auf seinem Tisch und er hat es tagelang angeschaut und sich dann irgendwann für einen neuen Wagen und für neue Felgen entschieden. Er hat Einsicht gewonnen in den neuen Wagen. Er hat es tagelang studiert, dieses Heft. Und so können wir vielleicht vergleichen, kann man auch machen, wir Männer nicht mit dem Autoheft, sondern eben mit unserer Frau, dass wir dieselbe Energie, die wir haben, für ein Felsenheft, in meinem Fall sind es Bücher, meine Frau fragt mich manchmal, bist du jetzt mit den Büchern oder mit mir verheiratet, dass ich dieselbe Energie, dieselbe Begeisterung dafür aufbringe, meine Frau besser kennenzulernen und mehr auf sie einzugehen. Das ist die Herausforderung, die der Heilige Geist auch durch diesen Text uns Männern vor Augen stellt. Ich kann Ihnen sagen, man kann auch zu Hause wohnen, ohne mit der Frau zusammen zu wohnen. Männer, und ich schließe mich da nicht aus, können auch zu Hause sein und trotzdem nicht zu Hause sein. absorbiert mit den Gedanken bei ihren Projekten, ich kenne das nur zu gut von mir selbst und nicht einsichtig bei meiner Frau wohnen, sondern eben eher mit den Büchern zusammen wohnen. Petrus sagt, er weist ihnen durch dieses einsichtige Wohnen Wertschätzung als schwächeres Gefäß. Er sagt damit, wenn du das tust und wenn du auf die Rücksicht nimmst, wenn du ihr Wertschätzung zeigst, dann nimmst du Rücksicht auf Gottes Design für Mann und Frau. Er hat sie nämlich als schwächeres Gefäß geschaffen. Und du sollst, wenn du ihr Wertschätzung erweist, kannst du eben genau sie auch in dieser Unterschiedlichkeit achten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sich Frauen, wenn sie über den Mann dominieren, sich aus genau diesem Schutzbereich herausnehmen und diese Zuwendung auch weniger erfahren. Das ist ja das Verrückte. Es gibt eine Begründung, warum das die Männer das machen sollen. Wenn ihnen aufgefallen ist, auch bei den Frauen gab es eine Begründung. Bei den Frauen gab es eine Begründung, was sie gewinnen, wenn sie sich ihren Männern sogar in einer nicht optimalen Situation unterordnen, ihren eigenen Männern. Bei den Männern wird gesagt, was sie verlieren, wenn sie nicht einsichtig bei ihren Frauen wohnen. Es steht nämlich, dass sie gemeinsam Erben der Gnade des Lebens sind. Unsere Gesellschaft hat uns ganz stark eingeimpft, dass wenn man nicht die genau gleiche Rolle, die genau gleiche Funktion, die genau gleichen Aufgaben hat, dass dann eine Benachteiligung, ein Ungleichgewicht entsteht, dass die Frauen benachteiligt sind. Petrus sagt ganz klar, Männer und Frauen sind gemeinsam Erben der Gnade des Lebens. Gott hat sie als Mann und Frau geschaffen und sie stehen vor ihm gemeinsam als Erben des Lebens da. Und hier ist auch Galater 3, Vers 28 richtig ausgelegt. Da ist weder Mann noch Frau. Petrus betont diesen gemeinsamen Wert, diese Gleichwertigkeit. Unsere Gesellschaft macht das sehr anders. Und Petrus sagt den Männern, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das hat mich sehr stark getroffen, trifft mich immer wieder, wenn ich als Mann diese Schlussbemerkung, diese Begründung lese. Das erste ist mal, er geht davon aus, dass Männer ein Gebetsleben haben. Ich frage Sie als Mann, haben Sie ein Gebetsleben? Und das zweite ist, er sagt, wenn ihr nicht einsichtig bei euren Frauen wohnt und nicht sie wertschätzt und ihr diese Ehre erweist, dass eure Gebete verhindert werden. Das ist wohl harte Kost und das predige ich auch zu mir selbst, dass ich das nicht vergesse. Ich frage Sie als Männer, haben Sie ein Gebetsleben? Und sind Sie sich bewusst, was mangelnde Wertschätzung für Auswirkungen haben kann? Und die Frage ist, positiv formuliert, wie können Sie in der Wertschätzung gegenüber Ihren Frauen wachsen? Durch Gottes Gnade. Es ging also um drei Fragen in der Akte der Ehe, die Petrus hier aufgetan hat. Zuerst sagte er den Frauen, dass sie nicht durch Worte manipulieren, sondern durch ihr Leben überzeugen sollen. Er sagt zweitens, dass sie eher das Innere pflegen sollen, und nicht die Priorität auf das Äußere zu setzen. Und er sagt den Männern, dass sie in ihrer Einsicht durch Wertschätzung und Rücksicht gegenüber ihren Frauen wachsen sollen. Ich möchte gerne schließen, nicht mit dem Vers 7, sondern mit Vers 8 dieses Abschnitts. Das ist ein wunderschöner Schluss. Und ich wünsche das für diese Gemeinde, ich wünsche es für ihre Ehen, dass das Tatsache werden kann durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, was in Vers 8 beschrieben wird, Petrus geht dann ja weiter und beschreibt die Widerwärtigkeiten, die Menschen, die Christen damals in Kauf nehmen mussten. Er beschreibt eigentlich eine geistgewirkte Atmosphäre, in der ich glaube, diese Unterordnung auf der einen und die Wertschätzung auf der anderen Seite auch gelebt werden kann. Und ich schließe mit den Segensworten, aus Kapitel 3, Vers 8, auf der Aufforderung, endlich, hier verschließt er diese Reihe, die er in Kapitel 2, Vers 11 angefangen hatte, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Amen.